Festival Radio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa am Mikrofon. Tja, und Gast in der heutigen Freilichtradiosendung ist Christian Doll. Christian Doll, wem er noch nichts sagt, wird ab Oktober dieses Jahres neuer Intendant der Freilichtspiele Schwäbisch Hall sein. Derzeit ist er noch vollauf beschäftigt an seinem bisherigen Intendantenort, nämlich in Bad Gandersheim. Ich begrüße ihn erstmal hier im Studio. Hallo, Herr Doll.
Hallo.
Und wir wollten eigentlich jetzt mal im ersten Teil mal zurückblicken, ganz an Ihre Anfänge. Wer sind Sie überhaupt? Weil ich nehme mal an, kaum jemand in Schwäbisch Hall wird Sie wahrscheinlich kennen, außer er hat den Weg nach Bad Gandersheim gefunden. Das ist natürlich schwierig von Freilichtspielstadt zu Freilichtspielstadt. Da sind natürlich die Gebundenheiten manchmal ziemlich groß, was das Publikum betrifft. Sie sind in Düsseldorf geboren. Und aber nicht dort aufgewachsen, sondern wo?
Hauptsächlich in Aalen in Westfalen, also Aalen mit AH geschrieben. Vielleicht so aus dem Fußball kennt das der eine oder andere noch. Auch eine kleine Stadt, also 50.000 Einwohner, bisschen größer als Schwäbisch Hall. Aber kulturell ist da nicht so viel los wie hier, das muss man ganz klar sagen. Zwischendurch war ich noch am Niederrhein, aber so seit meiner ganzen Schulzeit war ich jedenfalls da. Bevor ich dann irgendwann, da habe ich auch noch Zivildienst gemacht, wollte dann aber weg und irgendwie auch weit weg von zu Hause, obwohl ich einen guten Kontakt zu meinen Eltern bis heute habe. Aber irgendwie gab es dann den Moment, wo ich merkte, nee, ich muss jetzt, brauche mal Platz und ich muss mich in allem irgendwie ausdehnen können. Und dann bin ich nach Freiburg gegangen, habe da angefangen, Physik und Philosophie zu studieren, was ich übrigens auch sehr gerne gemacht habe. Insbesondere die Mathematik fand ich wahnsinnig spannend. Physik ist am Anfang irgendwie Rechnen, das ist langweilig, aber Mathematik ist Denken und das hat mich wahnsinnig gereizt.
Aber rein aufwärts jedenfalls nach Freiburg und dann erstmal Physik und dann Philosophie. Wie kommt man von dem Zweig jetzt zum Theater hin?
Ja, ist gar nicht so einfach. Scheint einem erstmal weit weg. Für mich war das gar nicht so ein Riesenbruch. Ich habe eigentlich immer viel Theater gespielt, schon in der Familie und in der Schule. Habe dann auch zwischendurch wirklich überlegt, ob ich irgendwie zum Theater gehen soll. Mich das eigentlich auch nicht so richtig getraut. Hatte das Gefühl, ich muss irgendwie was Richtiges machen. Und dann fand ich so ein Studium erstmal spannend, weil mich das alles interessiert hat. Dann kam aber der Punkt, dass ich mir so nach dem Vordiplom angefangen habe vorzustellen, wie sieht denn jetzt dann eigentlich, wenn ich mal Physiker werde und da auch gut sein will, aber wie sieht das aus, was ich tue? Und mir wurde irgendwie klar, wahrscheinlich sitze ich hauptsächlich vor meinem Rechner und versuche Dinge da zu verstehen und kann mit niemandem darüber reden, was ich eigentlich tue oder mit ganz wenigen. Dann gibt es dann 3-4 Leute, mit denen ich wirklich über das, was ich da mache, reden kann und habe eigentlich schon während meines Studiums so meine Leidenschaft zum Theater wiederentdeckt, habe in studentischen Gruppen gespielt, dann auch da so meine ersten tollen Stadttheatererfahrungen damals unter Friedrich Schirmer gemacht, wo ich so den Kruse sehen konnte oder also spannende Sachen fand ich. Martal hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, das war mal ein Gastspiel, was dann in Freiburg stattfand, der Europäer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt will ich zum Theater. Und habe mich dann an einer Schauspielschule beworben. Und das hat sehr schnell geklappt. Ich bin auf der Falkenberg-Schule in München gewesen, an den Kammerspielen.
Da könnte man auch jetzt wieder sagen, weitestmöglich weg von Freiburg fast.
Ja, aber das war dann doch eher Zufall. Ich bin relativ naiv da reingegangen. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Kollegen wussten schon, welche Schauspielschule ist gut, wo muss man unbedingt hin. Da hatte ich relativ wenig Ahnung von. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich nicht eigentlich Regisseur werden will, aber habe dann gesagt, nee, wenn ich Regisseur werden will, dann ist doch bestimmt nicht schlecht, wenn ich auch ein bisschen was über das Spielen weiß, und spielen tue ich auch gerne. Also fühle ich mich da erstmal ganz wohl, jetzt Schauspiel zu studieren. Ich finde das auch im Nachhinein tatsächlich eine gute Entscheidung, aber das war damals aus einer sehr naiven Position. Heute kann ich da viel von dem, was ich auch an Handwerk gelernt habe, gut gebrauchen. Und ich konnte schon sehr früh dann Kollegen wie Bruno Ganz oder Gisela Stein, Holzmann, Rolf Beusen, Edgar Selge, die habe ich so sehr hautnah da erlebt und gesehen, wie arbeiten die denn, wie proben die. Ja, und das sind ja alles, also das ist ja im Theater schwierig. Was ist eigentlich dann genau eine Ausbildung? Es sind einfach wahnsinnig viele Erfahrungen, die man macht und auf die man dann zurückgreifen kann und sich daraus, glaube ich, auch traut, dann wirklich neue Wege immer wieder zu beschreiten oder was Neues auszuprobieren.
Und dann hat sie erstmal in München gehalten oder sind sie von dort dann nach der Ausbildung auch wieder gleich weg?
Ich habe in München während der Ausbildung dann auch schon eben spielen dürfen an den Kammerspielen, schon im ersten Jahr. Das war echt Glück. Dann bin ich für mein erstes Engagement wirklich nach Wuppertal gegangen, zu Holk Freitag damals. Da war noch ein großes Ensemble in Wuppertal, da gab es das Schauspielhaus wirklich noch, das waren 27 Leute, viele Junge auch dabei, und ich habe dann wahnsinnig viel Zeug gemacht, auch nebenher, habe gespielt auf der großen Bühne, habe noch im kleinen Haus nachmittags eine Produktion, die ich zum Teil auch selbst mitgestaltet habe, gemacht, habe dann auch schon angefangen zu musizieren dabei, immer Songs geschrieben dafür, also ich konnte mich da eigentlich gut austoben. Hatte dann aber irgendwann das Gefühl, so, jetzt muss auch nochmal wieder weitergehen und was Neues passieren. Da war ich noch in Hannover auf der Expo in einem großen Projekt. Und dann bin ich aber nochmal zurück nach München gekommen, tatsächlich. Hab da noch eine Weile gewohnt, auch mit der Schauspielschule sogar nochmal Kontakt gehabt, da noch ein Projekt gemacht. Frei, auch bei einem Projekt in der freien Szene eine Dramaturgie gemacht. Und dann bin ich nochmal wieder zurückgegangen, denn von da aus ging es dann nochmal zurück nach Freiburg. Alles ein bisschen zufällig, aber da habe ich nochmal assistiert dann als Regieassistent.
Das war dann aber für schon 3-4 Jahre?
Ja, das war, also die Schauspielschule war 98 zu Ende und das war dann schon 2000 bin ich von Wuppertal weg. Dann habe ich 2 Jahre, also ich glaube 2003 bin ich nach Freiburg gegangen. Genau. Und das war eigentlich auch, ich habe mich da selber mit überrascht, weil ich erst dachte, naja, assistieren, will ich wirklich jetzt nochmal assistieren? Und dann hat mich aber Amelie Niemeyer angesprochen und gesagt, so Christian, wir haben uns noch nicht geduzt, aber ich würde Ihnen das sehr raten, weil es ja auch ein bisschen darum geht, eine Theaterfamilie zu finden, und man braucht Kontakte. Also wenn Sie irgendwann am Stadttheater wirklich arbeiten wollen, ist das wichtig. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, irgendwie gibt es da eine gute Stimmung in Freiburg. Es gab so eine Aufbruchsstimmung mit Amelie Niemeyer.
Sie war zu ihrer Zeit doch sehr bekannt da in Freiburg.
Genau. Und die hatte ein junges Team, auch an Dramaturgen, auch an Regisseuren, die da arbeiteten. Und das hat mir Lust gemacht. Und dann habe ich gesagt, so mache ich das nochmal. Und das hat sich für mich als totaler Glücksfall rausgestellt. Ich konnte sehr schnell auch selber inszenieren. Ich konnte bei den Produktionen viel mitarbeiten, hatte viel Verantwortung. Konnte das Licht selber machen bei manchen Produktionen und war aber auch im dramaturgischen Gespräch mit den Regisseuren und hatte aber natürlich den Luxus, wirklich das ist ja was anderes, als wenn man selber spielt, doch nochmal zuschauen zu können. Und also einerseits habe ich gelernt, wie bedient man so ein Apparat, so ein großes Stadttheater. Auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr unterschiedliche Regiehandschriften von Sebastian Baumgarten bis Christian von Tresco oder Stefan Rottkamp, Amelie Niemeyer natürlich oder Thomas Schulte-Michels, dann so ein älterer Regisseur. Also ganz unterschiedliche Regiehandschriften kennengelernt.
Was war denn die Besonderheit für Sie bei Amelie Niemeyer?
Bei ihr selber? Also es war ja auch eine sehr junge Intendantin tatsächlich. Ich finde, dass sie eine sehr, eine Ausstrahlung hatte, die einen erstmal sehr einnahm. Und ich fand das Besondere tatsächlich, dass sie neben ihren eigenen Produktionen, in denen sich auch immer Sachen getraut hat, also er hat ja eigentlich eher eine relativ poetische Erzählweise, ich würde nicht unbedingt genauso erzählen wie sie, das ist ja auch gut so. Aber sie hat vor allen Dingen viele interessante Leute dazugeholt. Also sie hat auch keine Angst davor gehabt, spannende Leute neben sich zu haben. Und ich finde, das ist für einen Intendanten immer eine große, zeugt von Qualität, dass man nicht versucht, Leute neben sich zu haben, die blöder sind als man selbst. Oder
also haben Sie auch was für sich als später als Intendant von ihr sozusagen lernen können in der Hinsicht?
Ja, ganz viel. Dadurch, dass ich auch in einigen Produktionen mit ihr nah war als Regieassistent, dann aber auch mitkriegte, was passiert da intendantisch, wie wenig Zeit hat ein Intendant eigentlich dann, sich auf die Kunst zu konzentrieren und wie muss man darum kämpfen. Ich habe viel bei ihr gelernt darüber auch. Also würde ich schon ganz klar sagen. Das habe ich damals allerdings nicht unter diesem Aspekt mehr angeschaut, weil ich damals noch nicht wusste, dass ich mal Intendant werde. Sondern vor allen Dingen habe ich natürlich erstmal zugeschaut, wie kann man inszenieren, wie kann man mit Spielern umgehen, wie kann man Dinge entwerfen und umsetzen. Und da habe ich nicht nur bei ihr, sondern vor allen Dingen, also ja, schon auch bei ihr, aber eben bei vielen Kollegen da lernen dürfen.
Wenn man so einen Blick auf die Sachen wirft, die sie selber inszeniert haben, in der Zeit, dann sind es ja eher, jetzt würde ich mal sagen, modernere Stücke, auch Stücke für Jugendliche oder halt eben auch noch weit darüber hinausgehend, zum Beispiel Sprachspiel Robert Gernhardt, dieses Was gibt's denn da zu lachen zum Beispiel. Klassiker waren da jetzt nicht dabei in dieser Zeit oder sind Sie da langsam an die rangegangen?
Ja, also in den Anfängen habe ich mich eigentlich auch tatsächlich mit Amelie Niemeyer zusammen, weil wir überlegt haben, was ist jetzt gut zu machen, sehr bewusst für neue Stoffe entschieden. Amelie Niemeyer traute mir das auch sehr zu, so wie ich denke, und hat gesagt, das waren zum Teil auch gar nicht so ganz einfache Stücke, wo man wirklich sich aber andererseits als Regisseur auch beweisen konnte drin. Und natürlich ist eine Uraufführung auch nicht so ganz uninteressant, weil man ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Mehr als jetzt mit einem Klassiker anzufangen, weil das machen alle. Ich habe mich da eigentlich immer dafür interessiert, auch ein bisschen schräge Stoffe, ein bisschen ungewöhnliche Stoffe anzupacken. Das war eigentlich auch ich habe dann später bei Amelie Niemeyer in Düsseldorf dann als Regisseur auch arbeiten können, habe ich auch ein Stück gemacht, zum Beispiel von Nora Mansmann, Zwei Brüder, Drei Augen. Ganz schräges, sehr comicartiges Stück. Aber ich denke da wahnsinnig gern dran zurück, weil die Herausforderung da drin, so einen neuen Text anzugreifen und auch überhaupt eine Form dafür zu finden, natürlich extrem Spaß macht. Und ja, dann bin ich so langsam, habe ich mich mehr angefangen, auch mit Klassikern zu beschäftigen. Aber nicht, weil ich da mich vorher nicht für interessiert habe. Als Assistent habe ich ja viele Klassiker gesehen und da auch viel drüber nachgedacht. Ich finde eigentlich fürs Theater ganz wesentlich, sich immer wieder auch mit Klassikern auseinanderzusetzen. Also sagen wir mal, mit Stoffen und auch mit Sprache, die weiter zurückliegt. Mhm. Weil ich glaube, dass man, das ist eine der großen Chancen im Theater, dass man sich mit was auseinandersetzt, was eigentlich wahnsinnig weit zurückliegt. Aber das immer wieder jetzt tut. Also Theater findet wahnsinnig im Jetzt statt. Und trotzdem ist es, Tadeusz Kantor hat mal irgendwann gesagt, ist so wie die Anrufung der Ahnen jeweils im Theater. Weil alles, was geschrieben ist, ist im Theater eigentlich ja schon, also außer im Stegreiftheater, hat das immer schon Geschichte. Selbst wenn es nur vor einem Jahr geschrieben wurde.
Haben Sie bei älteren Sachen dann eher so modernisierte Fassungen bevorzugt? Einige Regisseure machen das ja jetzt eher. Oder haben Sie gesagt, ich will dann so back to the roots, also dann schon das Original?
Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, was soll das heißen, das Original? Also man kann ja nicht, selbst wenn man das Gefühl hat, das kommt vielleicht dem Original, also man spielt in historischen Kostümen, sagen wir mal, sind das ja meistens nicht, also ich kann ja nicht heute wie Shakespeare spielen, zum Beispiel. Und Shakespeare hat ja auch, sogar seine Figuren sind ja keine, also er hat immer seine Zeit abgebildet.
Ich meinte jetzt weniger so die Regie oder Bühnenbild oder Kostüme, sondern eigentlich mehr ins Sprachliche hineingehend, weil manchmal ja diese alte Sprache auch schwierig ist fürs Publikum, ne?
Ja.
Also gerade heutzutage wird es immer schwieriger. Ich meine, zur Zeit des Bildungsbürgertums war das noch kein Problem. Ja. Aber heute wird es ja immer schwieriger für Menschen, das dann zu verstehen, das richtig umzusetzen. Und deshalb meine ich jetzt halt eben, gibt es ja viele Regisseure, die sagen, ich will jetzt irgendwie eine modernisierte Verfassung zum Beispiel für etwas Altem machen.
Also das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Ich würde grundsätzlich, wenn ich jetzt deutsche Klassiker spiele, immer sagen, das Interessante ist ja, dass ich dazu da bin, erstmal diese Sprache möglich zu machen. Das kann in der Ästhetik unter Umständen durchaus modern aussehen, weil ich schon immer versuche, das so zu denken, dass ich damit heute was anfangen kann und davon ausgehe, dann kommt da auch ein Zuschauer näher ran. Ich interessiere mich ja auch gedanklich heute dafür. Aber ich finde, die Sprache ist, bietet ja auch wirklich Möglichkeiten, vielleicht auch manchmal in ihrer Fremdheit. Also ja, das ist, finde ich, eigentlich genau den spannenden Reibungspunkt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich modernisiere alles. Unter Umständen, je nachdem, wie gedanklich gerade die Inszenierung aussieht, kann es schon sein, dass ich sage, es gibt auch Extempores und plötzlich gibt es eine Sprache, die dann aber auch erkennbar moderner ist. Das habe ich durchaus auch in Inszenierungen getan, dass ich gesagt habe, so, jetzt gibt es hier einen Part, da entwickelt sich was plötzlich weiter und führt zu was anderem, was auch dann nicht mehr original Schiller meinetwegen ist. Mhm. Bei Shakespeare zum Beispiel ist es ja wieder anders. Shakespeare ist ja eh übersetzt. Also da ist es dann ja die Frage, welche Epoche der Übersetzung wähle ich denn jetzt? Ja. Da finde ich es nicht unbedingt attraktiv, in der Romantik zu gucken, weil das ist ja auch eine sehr, sehr eigene Form der Übersetzung. Obwohl Schlegel, Tieck sicherlich klug übersetzt haben, hätte ich aber da das Gefühl, nee, da interessieren mich an manchen Stellen auch andere Nuancen. Da finde ich es auch gut zu sagen, nein, da haben wir vielleicht sogar den Vorteil als Deutsche, beneiden uns die Engländer manchmal drum, dass wir über die Übersetzung nochmal einen modernen Zugriff darauf haben. Aber natürlich ist das schon Interpretation.
Das ist natürlich jetzt auch ein passendes Thema, um zum ersten Musikstück zu kommen, nämlich Johann Sebastian Bach, die Inventionen. In der Interpretation von Glenn Gould, der ja eigentlich auch eine, ja, auf seine Zeit bezogen, muss man jetzt schon wieder sagen, seine Zeit bezogene Interpretation versucht, dann vielleicht manchmal auch ein bisschen radikal war. In der Hinsicht, da haben wir jetzt zwei Inventionen, eine dreistimmige in D-Moll, das ist, und eine zweistimmige, die zweistimmige in F-Dur mit Glenn Gould.
Thank you.
Tja, und da sind wir wieder zurück bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Glenn Gould mit Johann Sebastian Bach. Inventionen. Haben Sie da einen besonderen Bezug dazu, zu diesen Stücken? Oder ist es, was ist es, was Sie daran so fasziniert, an diesen Inventionen?
Ich meine, es ist nicht nur Glenn Gould, sondern grundsätzlich natürlich Bach, der mich da anregt. Ich finde, mag die Interpretation von Glenn Gould extrem, weil sie für mich sehr transparent ist, weil sie irgendwie eine Klarheit entwickelt, die ich ganz toll finde. Und das ist jetzt tatsächlich eine CD, die begleitet mich schon wahnsinnig lang. Die habe ich wahnsinnig lange, trage ich die mit mir rum und ist eigentlich was, also komischerweise könnte man ja jetzt sagen, dass so Bach ist auch durchaus kopfig und ich habe ja mal Mathematik und Physik studiert, aber komischerweise ist das was mich wahnsinnig berührt. Also mich nimmt das so richtig tief mit und ich habe das Gefühl, ich merke das im ganzen Körper, wenn ich diese Musik höre. Glenn Gould singt ja auch selbst dabei mit. Und es verschafft mir, oft höre ich das, um mir so Klarheit auch wieder zu verschaffen. Also natürlich regt es auch sehr den Kopf an, aber gleichzeitig ist das bei mir ein körperliches Gefühl, was da entsteht. Was ja eigentlich interessant ist, weil ich glaube, dass der Kopf oft beteiligt ist. Natürlich, ein Gefühl findet ja auch im Kopf statt. Und man redet dann so von Herz und Körper, aber ich glaube, also für mich die großen Erlebnisse sind eben, wenn beides da ist, wenn ich irgendwie eine unmittelbare emotionalen Zugang zu was habe, aber gleichzeitig eben der Kopf auch wirklich gefordert ist. Und wenn ich merke, irgendwas wird klar und irgendwas wird hell, das ist für mich dann so ein Glücksgefühl, etwas durchschaut zu haben, wenn man das Gefühl hat, ich habe irgendwie eine Lösung für was gefunden. Durchschauen hört sich immer so an, als gibt's das alles. Das hat ja auch was mit einem eigenen Draufgucken zu tun. Aber wenn ich merke, ich habe einen Gedanken, der wirklich interessant wird, das ist für mich ein Glücksgefühl tatsächlich.
Also man ist auch völlig ausgeglichen, nehme ich mal an, hinterher, wenn man sich eine komplette CD mit Bachmusik angehört hat, jetzt also gerade auch die Klaviermusik.
Aber ich kann da auch manchmal durch sehr kribbelig werden. Ich werde ich merke, das lässt mich lebendig fühlen und danach habe ich Lust, Dinge zu tun. Also wenn ich schreiben will oder wenn ich mir Dinge ausdenken will, ist das für mich eine Musik, die gut ist. Ich meine, manchmal höre ich dann auch was Romantisches oder irgendwas, was mich mehr bewegt. Also ich bin da auch gar nicht, ich bewege mich da gerne in allen möglichen Genres. Ich bin da manchmal auch eine totale Kitschnudel. Also ich kann dann 25 Mal irgendeinen wahnsinnig kitschigen Song mir anhören. Das hängt echt sehr davon ab, aber komischerweise ist tatsächlich, also gerade auch in dieser Interpretation von Glenn Gould zu Bach was, also auch die Goldberg-Variation, gibt es vieles, was ich von ihm gerne höre, was mich klar und gleichzeitig wahnsinnig emotional werden lässt. Und ich glaube, das hat was mit der Musik zu tun.
Jetzt müssen wir wieder zurückfinden zu Ihrem Lebenslauf.
Das wird doch ganz nah dran.
Nämlich, wie ist denn jetzt der Schritt gewesen von Freiburg, vom Regieassistenten nach Bad Gandersheim zum Intendanten? Da war ja bestimmt noch was dazwischen.
Da war noch was dazwischen. Ich habe an verschiedenen Häusern dann inszeniert. Lustigerweise habe ich jetzt vor kurzem, habe ich gar nicht drüber nachgedacht gehabt, so war meine erste Inszenierung, die ich nach Freiburg gemacht habe, hier direkt in Aalen mit AA, bei Katharina Kreuzhage noch. Eine kleine Inszenierung, die ich da gemacht habe.
Die Kopien von Carol Churchill.
Genau, Zwei-Personen-Stück. Das war meine erste Produktion, die ich dann so als freier Regisseur gemacht habe. Und dann habe ich in Düsseldorf eben bei Amelie Niemeyer inszenieren können. Ich habe auch Kinderstücke gemacht. Ich habe sehr regelmäßig in Solotouren gearbeitet. Da war ich echt so eine Art Hausregisseur und habe da auch sehr gerne gearbeitet. Das ist ein sehr kleines, aber sehr schönes Theater, in dem ich viel probieren konnte. Und dann auch durchaus Schauspieler hatte, mit denen ich gern zusammengearbeitet habe. Da habe ich durchaus sehr komödiantische, also die wollten mich immer gerne für Komödie haben, weil ich das konnte, weil ich handwerklich gut bin in dem, was ich tue. Habe ich Shakespeare sämtliche Werke gemacht und die 39 Stufen und den nackten Wahnsinn, aber eben auch Leonce und Lena, was eine tolle Produktion war. Und Emilia Galotti finde ich immer noch so gedanklich eine der, die war da auch am umstrittensten, ehrlich gesagt, aber eine der Inszenierungen, wo ich weit gekommen bin, auch in der Arbeit mit den Spielern.
Sie waren auch im Neuss.
Neuss habe ich eine Uraufführung gemacht.
Aber nicht am Globe wahrscheinlich.
Nein, da war ich nicht am Globe. Aber auch da bin ich gestern wieder drüber gestolpert. Da hat Walter Kiesbauer, der hier ja auch als musikalischer Leiter schon war, die Musik zu komponiert. Das war auch eine Uraufführung, das Rote Schaf. Aber da war ich nicht im Globe. Das Globe habe ich gesehen durchaus und kenne es, aber nein, das da war ich nicht.
Ich glaube, in Neuss hatte man noch eher versucht, so ein bisschen diesen historischen Bau ein bisschen nachzuempfinden zumindest.
Ja, ja.
Von außen her auf jeden Fall.
Ja,
innen ist es wieder ein bisschen anders, aber
genau.
Das sind ja auch ein richtiges Shakespeare-Festival, das da jedes Jahr stattfindet.
Genau, aber tatsächlich gesehen habe ich da nichts. Also ich den Bau kenne ich, da habe ich mal geparkt. Und ich bin auch mal einmal drin gewesen, aber
okay. Also bis Neuss haben wir es jetzt hochgeschafft. Wie kommt man jetzt darüber nach Bad Gandersheim?
Eigentlich ist sowas ja dann auch immer ein bisschen zufällig. Johannes Klaus, der Intendant war zunächst, hat jemanden gesucht für eine musikalische Produktion. Da war ihm jemand ausgefallen oder er war relativ spät dran und ich hatte den Sommer noch frei. Wir haben uns dann kennengelernt, der hat was von mir angeschaut und dann habe ich da als erstes da nannte sich das Schlagerette inszeniert. Das ist so ein bisschen wie hier die Revuen auf der Treppe. Eine 70er Jahre Schlagerette, die hieß Und es war Sommer. Und ich hatte erst mit dem Stück tatsächlich echt Schwierigkeiten, hatte aber Lust, musikalisch zu arbeiten. Und dann hat es aber nachher wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte auch Spiele, mit denen es Spaß machte und wir haben vieles dann auch nochmal neu erfunden. Jan Kämmerer lustigerweise hat da mitgespielt, der ja auch hier in den letzten Jahren gespielt hat. Und da habe ich auch wir suchten dann auch noch einen musikalischen Leiter. Ich habe verschiedene Leute kennengelernt in dem Zusammenhang und wir richtig mit Vorspielen auch. Und da hat mir dann lustigerweise im Probenraum des Polizeiorchesters Wuppertal Heiko Lippmann vorgespielt und wir sind ins Gespräch gekommen darüber, wie stellen wir uns das vor. Und da haben wir dann zum ersten Mal zusammengearbeitet. Gleich auch, ich wollte von vornherein irgendwie, ja okay, wir machen 70er-Jahre-Songs, aber dann lass uns versuchen, irgendwie einen anderen Zugriff darauf zu kriegen und die auch musikalisch anders zu erzählen und vielleicht andere Rhythmen drunter zu legen, damit wir nicht einfach nur eins zu eins abbilden. Da hatte er große Lust zu. Er hat tolle Arrangements dafür geschrieben. Und das war dann ein Anfang von einer wirklich sehr guten künstlerischen Freundschaft, die uns verbunden hat. Und dann hat mich irgendwann Johannes Klaus gefragt, sag mal, wärst du nicht der richtige Nachfolger für mich? Ich höre ja auf. Das war eben 2011 dann. Bewirb dich doch hier mal. Und ich habe erst gedacht, naja, Intendant, ach, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Freilichtspiele, Also da hatte ich dann auch noch eine Inszenierung gemacht inzwischen und das funktionierte alles gut, war erfolgreich und er merkte, das könnte jemand sein, der hier das übernehmen kann und ist ein junger Kopf und das ist ja auch nicht schlecht, weil er wirklich was will und entwickeln will gerade. Und dann habe ich mit Heiko Lippmann eben beim Café gesessen und Heiko Lippmann hat auch gesagt, du musst es machen, du bist genau der Richtige dafür und ich komme auch mit. Und da habe ich gesagt, okay, wenn du das auch mitmachst, dann machen wir das hier in Bad Gandersheim. Und es war eine sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. Das macht mir auch jetzt noch sehr, sehr viel Spaß, da zu arbeiten. Und es war wirklich eine gute Zeit.
Wie kann man sich das in Bad Gandersheim vorstellen? In Schwäbisch Hall hat man ja, also wurde das unter Achim Plato ja alles immer weiter ausgebaut. Irgendwann hat er angefangen Anfang 90er Jahre mit Musical. Das heißt, diese Musiktheater spielte immer, seit 1991, glaube ich, ist es immer schon eine Rolle, davor auch schon gelegentlich. Dann hatte man Kindertheater dazu genommen, früher auf der kleinen Treppe vor dem Landratsamt. Dann war das Globe-Theater entstanden und dann hat man sich irgendwann entschieden, warum sollen die Kleinen immer in die Sonne blicken und schwitzen, wie blöd, vor der kleinen Treppe vom Landratsamt. Machen wir das dann auch im Globe-Theater. Und man hat jetzt also zwei Spielstätten. Ich glaube, das ist auch der ganz wesentliche Unterschied zu Bad Gandersheim, oder?
Ja, das ist auch, was mich tatsächlich sehr reizt, dass es hier eine zweite Spielstätte gibt, in der man ja immer noch mal ein bisschen anders arbeiten kann als auf der großen Bühne. Unsere Bühne ist nicht ganz so schräg wie die Treppe, sondern wir sind ja auch von einer großen Kirche, auch eine tolle, tolle Kulisse, diese alte Stiftskirche in Bad Gandersheim. Die Bühne selber ist aber eben nicht ganz so grandios sozusagen oder groß. Und bei uns gibt es auch Musiktheaterproduktionen, eigentlich zwei normalerweise. Und ein Schauspielklassiker. Mhm. Und das Kinderstück findet bei uns aber auch auf der großen Bühne statt. Wir haben in Bad Gandersheim 1000 Plätze, also ist auch nicht klein. Und auch so fast 50.000 Zuschauer dann vor dem Dom. Also das sind die größten Freilichtspiele in Niedersachsen. Oder die größten professionellen Freilichtspiele, muss man korrekterweise sagen. Ja, und dann haben wir zwar eine Menge Extra-Programm so und alles Mögliche, was, das ist ein bisschen wie hier die Extras auch, alles Mögliche, was nebenher also stattfindet.
Kinder- und Jugendtheater dann?
Auch durchaus Kinder- und Jugendtheater. Wir haben auch ein Jugendfestival, das habe ich da etabliert. Und wir haben inzwischen dann auch einen Spielclub. Und also gerade auch im theaterpädagogischen Bereich habe ich extrem viel, da gab es eigentlich vorher gar nichts. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich finde das wichtig, gerade auch, also das ist eine sehr strukturschwache Region da oben. Aber wirklich auch auf dem Land zu sagen, es gibt Möglichkeiten für Kinder, dem Theater nahe zu kommen. Kinder und Jugendliche ganz wesentlich. Mhm. Da haben wir zwischendurch tatsächlich auch sogar eine zweite Spielstätte gehabt, mal, aber das konnten wir dann nicht halten. Gibt auch im Moment durchaus Überlegungen, ob man da nochmal wieder eine zweite Spielstätte eröffnen kann, aber das ist natürlich auch immer eine Geldfrage und die Stadt hat da gar kein Geld. Also muss man gucken, wo kriegt man das her. Das wird wahrscheinlich meinem Nachfolger dann vorbehalten sein.
Okay, wir haben etwas Musik aus einem Stück, das Sie da inszeniert haben, Musiktheaterstück. Und das ist welches?
Das ist Maria im Schmeckt's nicht. Eine Produktion, die wir selber geschrieben haben, Heiko Lippmann und ich. Wir sind so von diesen Schlagerretten, die es eben gab. Dann haben wir irgendwann gesagt, so, wir wollen da noch ein bisschen anderen Weg gehen und haben dann angefangen, selber leichte Musicals zu schreiben, also so Sommermusicals. Die aber stofflich dann doch ein bisschen mehr verhandeln noch und wirklich eine Geschichte erzählen und auch eine eigene musikalische Welt sozusagen erzählen. Und das Stück, was wir dann jetzt hören, heißt Latin Lover und ist so ein bisschen die Showbreaker-Nummer gewesen in Maria im Schmeckt's nicht, wo dann wirklich auch viel getanzt wurde und ein junger Liebhaber sich plötzlich zwischen die beiden Hauptfiguren. Er stellt sich eigentlich nicht wirklich dazwischen, aber für so einen Moment gibt es die, kommt so die Möglichkeit hoch, könnte das sein, könnte das passieren.
Ich war noch ein Junge, komm 16 Jahre, als ich bei Senora Bertone war, ich schwänzte die Schule, komm nicht nach Hause, Freunde herum. Seit der großen Pause, sie stand am Balkon, hängte Wäsche auf, ich konnte kaum mit dem Mann schien zu tun und sie winkte mir zu. Ich bleib und stieg zu ihr nach oben. Im Raum neben an, schwing empört die Bambini. Laut hört im Radio Gianna Nannini. Bin ein Latin Lover. Bin ein Latin Lover. Das Giovanna und dann Anna, Julia, Stella, Gianna, Bella. Nach die Glasgow, gleich Francesca, Nina, Fina, Bernardina. Doch die wahre große Liebe ist der größte Traum für mich. Eine nur, bei der ich bliebe. Leider bin ich wählerisch. Bin ein Latin Lover. Bin ein Latin Lover. Margarita und Anita nach Martina, Valentina, Eleonora, dann Aurora, Lara, Chiara, Fiora, Sara. Immer bin ich abgehauen. Schwang von neuem dann mein Lasso. Nach so viele schöne Frauen. Warte noch in Campo Basso. Latin Lover. Dann kam Giovanna, das war eine Kesse für sie. Ging ich sonntags sogar zur Messe. Beim Hochgebet beugte ich mich zu ihr vor und tauchte ihr zärtliche Worte ins Ohr. Danach konnte sie mich wohl nicht mehr vergessen.
So, da blenden wir uns aus an dieser Stelle. Latin Lover, also und von den Kindertheaterproduktionen, neben den großen Musiktheaterproduktionen, zwei haben Sie gesagt. Wie viele Stücke sind es insgesamt pro Jahr eigentlich? Pro Saison.
Pro Saison haben wir vier Stücke. Also eine große Kindertheaterproduktion, zwei musikalische Produktionen und den Schauspielklassiker. Und dann gibt's meistens noch irgendwas an irgendwelchen Orten, was dann auch klein ist. Als wir Jesus Christ Superstar haben wir ja auch im letzten Jahr gespielt. Da gab's dann zum Beispiel einen Monolog Judas, der parallel gespielt wurde. Oder eben spezifisch für Jugendliche hatten wir im ersten Jahr, was haben wir da gemacht? Invasion, ein neueres Stück, über was so mit Einwanderung eigentlich oder dem Gefühl von eingewanderten Jugendlichen zu tun hat. So, also meistens gab es eine Produktion zusätzlich dann noch, aber eben mit keinem festen Spielort.
Gut, Kindertheaterstücke, da haben wir auch noch was zum Reinhören mit dabei. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr Musik, wir haben so viel geredet schon. da habe ich hier Tante Polly spielt, Esel, Hund, Katze, Hahn. Ist eigentlich ein Hörbuch, das Sie auch produziert haben?
Ja, genau. Das haben wir gemacht im Zusammenhang mit diesem Esel, Hund, Katze, Hahn. Das ist natürlich eine Bearbeitung von den Bremer Stadtmusikanten. Und wir hatten von vornherein gesetzt, wir möchten irgendwie mit schon bekannten Kinderliedern, mit bekannten Volksliedern arbeiten.
Also auch dass die Kinder dann sozusagen zum Mitsingen animieren.
Zum Mitsingen animieren und zum nochmal Neuentdecken von dieser Musik. Und das Tolle ist, dass das wirklich wahnsinnig gut geklappt hat, dass plötzlich alle Kindergärten, viele haben dann die CD natürlich auch gehabt, aber alle Kindergärten nochmal so anfingen zu singen. Ich konnte das bei meinem eigenen Sohn, der 4 Jahre ist, erleben. Die singen jetzt noch immer und hören immer wieder diese CD. Das war eigentlich, was wir damit auch wollten. Und ich finde, das war eine der schönsten Produktionen, die wir tatsächlich hatten mit dieser Band Tante Polly, die dann selber mitgespielt hat. Also einer von denen hat den Esel gespielt. Die anderen zwei waren Räuber und irgendwie im Hintergrund, also bewegten sich mit über die Bühne. Das hat wahnsinnig gut funktioniert, wirklich als miteinander musizieren. Alle haben gesungen natürlich da drin. Und ja, kann man sich natürlich vorstellen, sowohl die Kinder als auch, aber vor allen Dingen auch die Erwachsenen und Großeltern und alle haben plötzlich gesagt, ach, ist das toll, wir haben weil alle die Lieder kannten, hat das extrem, also war auch sehr generationsübergreifend.
Dann hören wir mal rein, und zwar, brauche ich nicht zu sagen, das ist ja ein bekanntes Volkslied.
Ja! Was ist los, du dummer Esel? Weiter geht's! Hier wird gearbeitet, nicht rumgestanden.
Ja, ich halt's einfach nicht mehr aus. Ich will kein dummer Esel mehr sein, der Säcke schleppen muss den ganzen Tag.
Ja, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp. Der mahlet uns Korn zu dem kräftigen Brot. Und haben wir solches, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp.
Typisch, der Esel steht wieder nur rum.
Immer diese Arbeit, wie wär's mal mit Zwieback und Kuchen? Oh, ich hätte solche Lust auf Kuchen. Oder noch besser, mal eine richtige Wiese mit saftigem Gras und duftenden Kräutern.
Fliegen, laufen die Räder und drehen den Stein. Und mahlen den Weizen zu Mehl und so fein. Klipp-klapp. Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen ausbäckt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Klipp-klapp, 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 klipp-klapp. Denn reichliche Körner das Ackerfeld trägt. Klipp-klapp. Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt. Klipp-klapp. Und schenkt uns der Himmel nur immer dann Brot. So sind wir geworden und leiden nicht Not. Klipp-klapp, 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 klipp-klapp.
Tja, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, wer es nicht erkannt hat, hier im Freilichtradio auf Radio Störfunk. Gast im Studio ist nach wie vor der neue Intendant der Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Christian Doll, oder vielmehr ab Oktober der neue Intendant. So, ganz korrekt sein in diesem Fall. Wir sind jetzt erst im April und da steht ja erstmal jetzt eigentlich in Bad Gandersheim das Proben an, nehme ich mal an.
Ja, das geht jetzt bei uns bald los. Am 18. April beginnen bei uns die Proben. Also wir sind jetzt auch so in den letzten Vorbereitungen und wir fangen ja früh mit der Spielzeit an in diesem Jahr. Das hat mit den Ferien, die sind ja da oben in Niedersachsen beweglich. Und wir richten uns also immer ein bisschen nach den Sommerferien. Ich hoffe, dass wir einen ganz, ganz heißen Juli haben und gutes Wetter. Das ist ja bei uns da genauso wie hier. Auch die Zuschauer sind bei uns nicht überdacht in Bad Gandersheim. Aber im Moment sind unsere Vorverkaufszahlen sehr gut. Also ich bin ganz optimistisch und freue mich auch sehr. Und freue mich auch jetzt dann, ich glaube schon, dass ich so wissend, dass es mein letztes Jahr ist, das nochmal besonders genießen werde. Und wahrscheinlich wird es auch an manchen Stellen schon ein bisschen traurig werden, weil ich schon an der Arbeit da hänge. Ich bin ja nicht weggegangen von Bad Gandersheim oder will nicht weggehen, weil ich da nicht gerne gearbeitet habe. Mhm. Also jetzt geht erstmal dann natürlich alle Kraft nochmal in diese Spielzeit. Ich selber inszeniere den Kirschgarten von Tschechow.
Ja, hatten wir auch vor nicht allzu langer Zeit hier.
Ja, genau. Ich habe das hatte schon überlegt, irgendwann mal, ob ich mit diesem, oder am Anfang, ob ich mit diesem Stück beginne. Weil ich finde, es hat schon viel mit Bad Gandersheim oder auch grundsätzlich mit unserer Zeit noch zu tun. Ich erkenne mich da an vielen Stellen oder erkenne uns da wieder als Gesellschaft auch durchaus. Und dann haben wir damals gesagt, na, wahrscheinlich machen wir das in der letzten Spielzeit. Aber dass das meine letzte Spielzeit wurde, wusste ich, als ich den Spielplan erstellt habe, noch nicht. Konnte ich noch gar nicht ahnen. Aber was Tolles ist, dass ich wirklich viele von meinen Spielern, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite, da zusammen habe und also gerade für das Schauspiel ein ganz, ganz besonders tolles Cast habe. Na, bei den anderen Sachen auch, das kann man gar nicht anders sagen, aber eben, das ist ja bei Tschechow wirklich wichtig, weil es ein Stück ist, was über Spieler funktioniert. Und da habe ich jetzt gerade auch ganz, ganz große Lust drauf. Ich glaube, da wird es nicht so sein, dass ich in erster Linie einen konzeptionellen Ansatz da drauf stülpe und nochmal versuche, das in ein ganz anderes Licht zu setzen, weil ich glaube, das ist schnell lesbar, sondern das Allerwesentlichste ist wirklich, die Spieler aufeinander zu treiben sozusagen und den Mut zu machen, miteinander zu spielen. Ist ja bei Tschechow nicht ganz einfach, weil immer viele Leute auf der Bühne sind und man denkt, was machen denn die gerade nichts sagen? Da werden wir uns bestimmt viel mit beschäftigen. Aber ich freue mich auf die Arbeit jetzt wahnsinnig.
Das ist der Klassiker, den jetzt dieses
Jahr ansteht. Das ist der Klassiker in diesem Jahr, ist Tschechow. Dann gibt es zwei Musikproduktionen, wie gesagt. Eine, die wir wieder selber schreiben, Highway to Hellas. Das ist als Buch rausgekommen und jetzt auch als Film war es nicht so erfolgreich, weil es auch einfach gar nicht so richtig gezeigt wurde. Das passiert ja manchmal bei Filmen, dass sie so ein bisschen über den Rand fallen, obwohl es durchaus Preise sogar gekriegt hat.
Aber mit Hellas ist natürlich Griechenland gemeint.
Mit Hellas ist natürlich Griechenland gemeint, genau.
Es da kann man natürlich sehr viel von der Inszenierung her machen.
Ja, ja, das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Ja. Hier geht es jetzt stark noch um die Finanzkrise, weniger um die Flüchtlingskrise. Sondern es geht darum, dass ein Banker auf so eine kleine griechische Insel geht, um da rauszufinden, was mit den Bankkrediten passiert ist. Da sollte ein Elektrizitätswerk gebaut werden, aber komischerweise ist auf dieser Insel der Strom ausgefallen, als auch in ganz Griechenland der Strom ausfiel. Und darauf hat die Bank gesagt, Moment, aber die haben doch ein eigenes Elektrizitätswerk. Und dann versucht die ganze Insel halt zu den Bankangestellten da an der Nase rumzuführen. Also auch eine Komödie, Sommerkomödie. Auch da wieder bewusst gesetzt, wir wollen so einen leichten Stoff drin haben, aber versuchen eben ein Thema aufzugreifen, was unterhält, aber auch irgendwas mit uns zu tun hat und wo man gleichzeitig auch über Dinge nachdenken kann. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil man da so über Menschen, auf so einer menschlichen Ebene plötzlich über was und auch durchaus auf einer humorvollen Ebene über was reden kann und das vielleicht sogar ein bisschen jenseits von dem, wie politisch da im Moment drüber geredet wird, wo man das Gefühl hat, es werden dauernd Gräben und Fronten aufgemacht und das, finde ich, tut das Stück nicht. Obwohl es ganz viel mit Klischees arbeitet und ganz komödiantisch mit Dingen umgeht, habe ich das Gefühl, es zeigt erstmal eine große Liebe zu den Griechen, aber auch zu den Deutschen und nimmt viele Eigenschaften hoch, aber man hat das Gefühl, es ist mit viel Herz erzählt. Und die beiden Film- bzw. Buchautoren schreiben auch am Musical mit jetzt gerade.
Ja. Und das zweite Stück ist dann?
Das zweite Musical ist Die drei Musketiere. Mhm. Also da haben wir uns ein großes Mantel- und Degenstück mal vor die Kirche gesetzt. Ich habe irgendwie immer gedacht, irgendwann muss man das mal machen. Das passt irgendwie vor seiner Kirche gut.
Mit Blick auf Richelieu natürlich schon.
Natürlich mit Blick auf Richelieu. Und das ist eine große Produktion für uns da in Gannersheim. Mit, also ich habe heute noch mit der Kostümbildnerin gesprochen, die sagte, eigentlich sind das 150 Kostüme, die ich da anfertigen muss. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Werden wir bestimmt wieder eine gute Übersetzung für finden. Aber das ist so an der Grenze dessen, was wir leisten können. Aber das ist ja auch ganz gut, sich immer wieder mal an solche Punkte zu bewegen und zu sagen, wir werden es schon hinbringen und bisher hat das immer gut geklappt. Oder wie der Kölner sagt, das hat neue Majutjährigen.
Gut, das sind die Sachen, die in Bad Gandersheim anstehen. Da haben wir jetzt ein bisschen Werbung dafür gemacht.
Das ist auch gut so.
Kinder- und Jugendtheaterstücke wird es sicherlich auch geben. Ich würde jetzt aber erstmal, passt eigentlich gut zum Stichwort Jugend, nochmal etwas Musik gerne einspielen. Nirvana.
Ja, hat ja ein bisschen mit meiner Generation wahrscheinlich zu tun, dieser Moment, dass da, also was mich daran berührt, ist tatsächlich vor allen Dingen der Moment, dass da plötzlich jemand einfach weg war. Ich bin dem dann später in einer Theaterfassung von Felicia Zeller in Freiburg nochmal begegnet. Lustigerweise auch beides Mal in Freiburg, als Kurt Cobain gestorben ist, war ich in Freiburg und ich war nicht so ein Fan, der jetzt da für den Welt unterging, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist schon so ein Moment, wo ich finde die Musik, ich mag die Musik auch tatsächlich, aber dieser Moment ist dann, jemand plötzlich so verschwindet, was ja durchaus bei Stars immer mal wieder passiert, die ein Leben führen, wo es was so grenzwertig ist, dass es nicht mehr weitergeht, ist was mich berührt, was mich auch durchaus über mich selber manchmal nachdenken lässt, weil ich auch oft ein Leben führe, was keine Pause kennt und die Familie ist dann meistens das, was das irgendwie wieder einholt. Aber das hat ja bei Kurt Cobain auch nicht funktioniert, dass das Kind dafür sorgt, dass plötzlich Platz da ist.
Yes, I want you to be. Yeah.
Tja, wir sind weiterhin Freilichtradio mit Christian Doll, dem ab Herbst diesen Jahres neuen Intendanten der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Und wir haben jetzt Bad Gandersheim zuletzt gerade noch ein bisschen Werbung dafür gemacht für das diesjährige Programm. Sie werden sozusagen, ja, eigentlich sind Sie ja bis 2017, glaube ich, verpflichtet gewesen.
Ja.
Kann man jetzt schon sagen. Das heißt, die Ablöse hat geklappt. Der Bürgermeister, Oberbürgermeister von Bad Gandersheim hat mit einem tränenden Auge ja gesagt.
Ist nicht der Oberbürgermeister bei uns, sondern ja, der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Aufsichtsrat hat sich entschlossen, dass sie mich wohl, wenn alles mit der Nachfolge klappt, aber da sind sie gerade bei, das zu bauen, aus dem Vertrag lassen werden. Ich habe noch keinen Auflösungsvertrag unterschrieben. Also.
Sie waren hier in Schwäbisch Hall zuletzt beim Treffen der 10 Festspielorte. Da gab es ja eine große Diskussion im ehemaligen Ratssaal, im alten Rathaus. Haben Sie damals schon gedacht, das könnte was für mich auch sein, so Schwäbisch Hall?
Also das war das erste Mal, dass ich da überhaupt drüber nachgedacht habe, tatsächlich, und davon hörte und auch Christoph Biermeier und mir davon erzählte, dass ja da jetzt ein Intendant gesucht wird und auch sagte, hier, du wärst doch genau der Richtige. Da habe ich gesagt, nix, ich bin Intendant, bin da auch verpflichtet. Aber irgendwie hat sich dann in meinem Kopf doch was eingebrannt, ja, drüber nachdenken kann man ja mal. Dann habe ich auf dieser Treppe gestanden, ich finde das einen sehr, sehr beeindruckenden Ort. Und irgendwie ist so viel geblieben bei mir, dass ich habe es zumindest meiner Frau mal erzählt. Und dann haben wir das aber auch erstmal ACTA gelegt. Und irgendwie kamen wir dann doch nochmal auf das Gespräch. Und es war dann eine sehr gemeinsame Entscheidung, auch mit meiner Frau zu sagen, komm, ich bewerbe mich da doch. Das passt jetzt für uns familiär. Das ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Und ich habe ja hier natürlich schon auch noch ein bisschen andere Mittel, eine zweite Spielstätte dazu. Also es gibt so viel, was dafür spricht, zu sagen, irgendwann werde ich Bad Gandersheim verlassen. Vielleicht ist doch jetzt schon der richtige Punkt. Und meine Frau ist selber Schauspielerin, also weiß durchaus auch, worum es für mich da geht. Sie arbeitet auch noch als Coach. Da fängt sie aber gerade erst an und hat dann gesagt, so, dann ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt auch für mich. So, das war sehr stark eine Entscheidung, die wir als Familie getroffen haben. Ja, meine beiden Kinder durften natürlich nicht wirklich mitreden. Die wussten da noch nichts davon. Aber wir sind dann, als ich wusste, ich bin hier in einer engeren Auswahl, auch als Familie hergefahren, weil mir das wichtig war, auch zu gucken, können wir uns das als Familie vorstellen. Und meine beiden Söhne waren ganz begeistert. Sie sind jetzt auch gerade dabei und waren gestern auf der Komburg. Und mein vierjähriger Sohn hat gesagt, das ist ganz toll, Papa, das ist super auf diese Burg, da muss ich dich mal mitnehmen, da gibt es Geheimgänge. Also, nein, aber ich habe das Gefühl, dass es für uns gut ist, hierher zu ziehen. Auch, und das ist ja nicht unwichtig, damit ich hier wirklich auch mit einer Perspektive sein kann. Wie kommt man persönlich hier an?
Perspektive ist auch gleichzeitig das Schlagwort für meine nächste Frage. Was können Sie sich überhaupt hier vorstellen? Also, wir haben die große Treppe, wir haben dieses Globetheater, das wird ja, wenn Sie anfangen, eigentlich gar nicht mehr bestehen. Nee. Da kommt was Neues hin, was vielleicht so ähnlich wird. Ganz genau steht das jetzt alles noch nicht fest. Man hat sich immerhin für einen Neubau jetzt mal entschieden, also überhaupt mal eine Entscheidung getroffen, nach langem Hin und Her und großer öffentlicher Diskussion. Also Theater steht ja auch schon von der bürgerlichen Diskussion her, von der politischen, öffentlichen, gesellschaftlichen, eigentlich auch schon ziemlich stark im Mittelpunkt. Sehen Sie da Möglichkeiten, sozusagen Perspektiven hier anzuknüpfen und weiterzuarbeiten?
Ja, ich glaube unbedingt, sonst würde ich das hier hätte ich mich hier nicht beworben. Aber natürlich ist genau der Punkt auch der, den ich attraktiv finde, dass Theater im Bürgertum offensichtlich eine große Rolle spielt, dass es im Mittelpunkt steht, dass Leuten das hier wichtig ist, was passiert, was auf der großen Treppe passiert, aber auch was mit einer neuen Spielstätte passiert, finde ich erstmal eine ganz tolle Voraussetzung zu arbeiten, weil so verstehe ich Theater sehr, dass es immer mit dem Ort, an dem es stattfindet, zu tun hat, sich darauf bezieht. Im Moment laufe ich durch Schwäbisch Hall wie so ein Schwamm, der erstmal alles aufnimmt und sich anguckt, versucht, diese Stadt zu verstehen, die Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, dass sich davon dann irgendwann in dem künstlerischen Schaffen ja auch was zeigt. Also dass da plötzlich, ohne dass mir jetzt, ich spiele auf der großen Treppe dann Klassiker, aber schon in der Auswahl und dem, wie man dann auch in der Arbeit an was rangeht, ist man ja, oder so, ich finde, für mich auch sollte man vielleicht beeinflusst sein von dem, was gerade um einen herum passiert. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und habe das Gefühl, so habe ich das in Bad Gandersheim auch gesehen. Also ich finde mich jetzt hier nicht komplett neu, aber beziehe mich natürlich plötzlich auf was anderes und das finde ich reizvoll. Und die, auch die Spielstätte ist natürlich komplett anders.
Christoph Biermeier hat ja gesagt zur Treppe, also als er hier neu war, das ist für ihn wie so eine Leinwand, ne, die man vor den Leuten ausbreiten kann durch diese Schräge, durch dieses Draufsehen. Also hat jetzt auch in den letzten Inszenierungen, die er gemacht hat, auch so dieses Bildhafte stark gesucht.
Also das finde ich grundsätzlich einen richtigen Weg, bildhaft damit umzugehen. Sie ist eine Leinwand, sie ist aber auch, sie ist natürlich auch erstmal symbolisch da. Man kann ja auch damit umgehen, dass man die Treppe erklimmen muss, dass man nach oben kommen will. So kann man die Treppe verstehen. Sie ist auch ein historischer Ort. Das finde ich gar nicht ganz unwichtig. Und sie ist vor allen Dingen immer Mitspielerin. Also man kommt nicht drum herum zu sagen, dass die Treppe auch selber was Bestimmtes will. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube jedenfalls, so muss man sie als Spieler begreifen und nehmen. Und deswegen macht mir das Lust. Also es ist ein Ort, der speziell ist. Das ist ja, was Freilichtspiele eigentlich auch auszeichnen, dass sie eben nicht in einem möglichst neutralen Ort, in dem man dann irgendwas reinhängen kann, stattfinden, sondern der Ort selber erzählt schon mal was und bietet was. Und dann kann man sich durchaus auch mit Bühnenbildern gegen diesen Raum verhalten, aber da muss man das sehr entschieden und klar und mit einer gewissen Größe tun.
Gut, wir sind gespannt, was es sein wird. Ich bedanke mich fürs Kommen. Wir sind ans Ende der Freilichtradiosendung angekommen und haben schon im Hintergrund das letzte Stückchen von Nat King Cole, Nature Boy. Und ich bedanke mich fürs Kommen beim Herrn Doll. Und bis in einer Woche, da gibt es dann die nächste Folge des Freilichtradios. Am Mikrofon war Ralf Snorhaber. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.